Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zur Plattform heute Nachmittag auf der 102,6 bei Radio Free FM. Wie immer Montag bis Donnerstag auf dieser Frequenz mit einem spannenden Gast oder verschiedenen spannenden Gästen. Und so haben wir auch heute wieder ein Thema und einen Gast, der in diesem Fall aus dem Country-Bereich kommt und der hier auch ja im Radio sehr bekannt ist. Denn er spielt montagabends unter anderem immer Musik aus dem Country-Bereich. Und ja, ich freue mich, dass er da ist. Ich begrüße ganz herzlich meinen Kollegen Peter Probleski.
Hallo, Michael, Peter, danke.
Intern, glaube ich, auch unter dem Begriff DJ PB irgendwo bekannt.
Ja, ja, das hat sich so rauskristallisiert. Ich mache seit 10 Jahren. So Country oder Oldie Nights im Kulturgewächshaus Böcknöth. Das liegt zwischen Günzburg und Gundelfingen. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, weil die Leute, die kommen und tanzen wirklich stundenlang am Stück. Da muss man dann also wirklich...
Da verwendest du den DJ-Namen auf jeden Fall.
Ja, ja, da hat sich das dann so ergeben und das macht viel Spaß.
Schön. Mein Name ist Michael Trost. Ich moderiere heute wieder die Sendung und freue mich auf eine spannende Stunde mit dir, Peter. Nicht jeder hört wahrscheinlich Country am Montagabend oder ihr seid zusammen, bist du mit Friedrich Hoog auch ab und zu mal gemeinsam in der Sendung. Ihr wart jetzt in der Weihnachtszeit auch mehrfach und eher trotzdem. Nicht jeder kennt dich möglicherweise, drum wie wir es immer in der Plattform machen. Ich würde sagen, machen wir mal eine kurze Vorstellung. Erzähl du den Hörern in Kürze vielleicht ein bisschen auch was zu dir, wie du bist, was du machst und einfach so, was die Hörer vorab vielleicht wissen sollten, auch vielleicht einfach so, dass du ein Ruhestand bist oder irgendwie inzwischen, dass du natürlich, wir müssen ja auch sagen, du bist der Vorstand des Country and Western Friends Kötz Verein, natürlich, ja. Das muss man auch dazu sagen, also in Kürze im Rahmen der Vorstellrunde mal das Wichtigste zu dir.
Also bei mir ist es so, dass ich in ein paar Wochen die 70er reiche und bin seit 40 Jahren bei den Country and Western Fans Kötz im Vorstand tätig als erster Vorstand und habe den Verein gegründet 1982, waren die Anfänge, ist entstanden aus der Jugendarbeit in Großkötz und durch einen Country-Abend hat sich das dann irgendwie entwickelt und ist heutzutage schon ein bisschen legendär, was dieser Verein in den 40 Jahren auf die Bühne gebracht hat. Auf die Bühnen, muss man sagen, gebracht hat. Mhm. Ich habe also zur Musik schon im Kindesalter einen Bezug bekommen. Ich bin neben einer Bäckerei aufgewachsen und wir haben da immer, wenn man da war, haben wir immer die neuesten Schlager gesungen, die damals eben ganz anders waren, wie heute Schlager sind, muss ich auch dazu sagen. Damals wurde Musik noch mit Instrumenten gemacht und da wurde auch das so eingespielt. Heute wird ja alles meist über computergesteuerte Programme gemacht und es klingt alles irgendwie ein bisschen gleich. Und damals waren eben auch schon so Künstler wie Ronnie und Martin Lauer, haben ja irgendwie in Anführungs Country-Schlager gemacht, lange vor Truckstop in Deutsch. Und das hat mich schon immer sehr interessiert. Später habe ich dann auf dem Tonband meines Bruders Johnny Cash gehört oder Bobby Bear. Die Musik hat mir alles ganz gut gefallen und ich konnte aber noch nicht so sehr viel damit anfangen. Ja, also vom Beruf war ich im Bankgewerbe tätig.
Oh ja.
Und bin jetzt seit 10 Jahren eigentlich Altersteilzeit und dann seit 7 Jahren im Rentenalter, was mir sehr gelegen kommt. Und da bin ich sehr glücklich, dass man die Zeit, dass man gesund, soweit gesund ist.
Ja.
Wir haben ja alle schwere Zeiten mit Corona durchgemacht. Und dahingehend bin ich auch froh, dass wir während der Zeit unsere ganzen Künstler und aber auch unsere Gaststätten, mit denen wir über Jahre hinweg einen guten Kontakt haben, ein bisschen unterstützen konnten damals.
Mhm. Du hast also jedenfalls den Verein mitbegründet. Also ich wollte vorher gerade fragen, wie kommt es genau, da kam es dazu, dass in Kötz so ein Verein entsteht, nicht in Ulm. Das hat tatsächlich mit deiner Person, dass du dort mehr oder weniger ja dein Lebensumfeld oder da wohnst, zu tun. Und
insofern ist es so, ja.
Also hat jetzt nichts zu tun, dass dort irgendwie schon eine Szene ansässig gewesen wäre, sondern schlicht und einfach, du hast es mitbegründet, du hast dort gewohnt und insofern ist das die Erklärung, warum gerade in Kötz ein Kärntschnee-Verein besteht.
Ich bin damals entstanden. Ich habe nach Kötz geheiratet und das war 79 und 82 hat sich das dann so ergeben, dass man eben mit meine Frau hat eine Jugendgruppe gehabt, ich habe eine gehabt, ich habe da ein bisschen ausgeholfen und dann haben wir eben mal so einen Kärntschnee-Abend mit einer One-Man-Band mit Frederik Lopez in Großkötz in der Fischerhütte war das damals und da waren Leute da, habe ihn Steckbrief an die Wand gepinnt und habe Interessenten gesucht und auch gefunden. Und die ganze Sache hat sich dann nach und nach zu einem doch sehr
größeren Sache entwickelt,
ja,
könnte man vielleicht
doch
sagen.
Ja, wenn man zurückdenkt, die ersten 10 Jahre, das war doch sehr viel Pionierarbeit. Wir haben auch sehr bald Künstler aus den USA nach Kötz bekommen. Da muss ich auch einen lieben Freund erwähnen, der im vergangenen Juli von uns gegangen ist, Eberhard Finke aus Ulm. Er war viele, viele Jahre Herausgeber der Bluegrass-Bühne. Er war bei uns Ehrenmitglied und mit ihm zusammen habe ich in den Anfangsjahren hier in Ulm, aber auch draußen in Kötz und Umgebung Konzerte organisiert mit Bands aus den USA, aus Kalifornien oder aus Connecticut, je nachdem, was angeboten worden ist. Und da hat man dann wieder Kontakte gehabt zu Tourleuten, also Leuten, die in Europa diese Menschen oder diese Bands rübergeholt haben. Da kann man nennen Rink Jansen aus Holland, mit dem man sehr viel gute Kontakte hatte und man konnte hier sehr seriös diese Konzerte dann veranstalten. Und ja, das war ein Glücksfall für uns eigentlich auch. Und dass man dann halt auch mit der Zeit interessierte Leute in den Verein bekommen hat, die sich dann auch aktiv engagiert haben. Nehmen wir Friedrich Hoog, der jetzt auch seit vielen Jahren Vizepräsident bei uns ist. Und
wir grüßen einfach mal den Friedrich, könnte ich mir vorstellen, dass er zuhört.
Ja, denke ich doch. Ja. Liebe Grüße nach Obermarchtal. Und das sind so, wie gesagt, Glücksfälle. Wir haben dann auch eine Clubzeitschrift gehabt, die über 30 Jahre gelaufen ist und wo immer Menschen da waren, die sich hier engagiert haben und die ist also alle 2 Monate erschienen. Das war also auch eine Riesengeschichte. Die gibt's jetzt leider nicht mehr, aber jetzt macht man, und auch durch Corona hat man vieles online gemacht und die Leute, die eben nicht online sind, die werden von uns oder von mir dann entsprechend informiert.
Ja, vielleicht für alle, die ein bisschen mehr gucken wollen, ihr habt auch eine Website, denke ich.
Ja,
eine
Website.
Bei Social Media seid ihr, das weiß ich definitiv. Ja. Für alle, die nebenbei während der Plattform auch mal ein bisschen online schauen wollen, Peter sagt einfach mal genau, welche URL, wo man euch online findet, dann können die Interessierten, die gerade ein bisschen Zeit haben,
auch
mal schauen.
Das sind die 3 bekannten www's. Dann .cwf, also Country Western Friends, abgekürzt cwf-kötz. oetz.de und da kommt man dann auf die Homepage. Da darf ich mich auch an der Stelle bedanken bei der Elsie aus Ulm. Die macht für uns die Homepage seit vielen Jahren immer aktuell und sehr verantwortungsvoll.
Ja. Und Social Media seid ihr auch zu finden? Also ich weiß definitiv auf Facebook.
Ja, bei Facebook, da posten wir dann doch hin und wieder verschiedene Gruppen, wo wir haben, die Country and Western Friends oder Peewee's Oldie Club, da gibt's dann auch immer wieder interessante Geschichten und Artikel oder Geburtstage, Künstlerporträts, je nachdem, was eben gerade anfällt.
Was ich dich noch fragen wollte, viele werden vielleicht diese Frage auch irgendwo stellen wollen, würden, die Frage nämlich, wie bist du zum Country gekommen? Bist du jetzt zum Beispiel in einem Country irgendwo schon geprägten Haus aufgewachsen? Hast du selber Country-Musik gespielt oder gehört? Oder gab es irgendjemanden, den du getroffen hast, der vielleicht irgendwo dann dich beeindruckt hat, irgendein Konzert gesehen? Ich meine, viele so der Generation, in der du groß geworden bist, waren wahrscheinlich so die Beatles-Fans, Rock'n'Roll-Fans und was so eben gerade alles in war. Also ich kenne jetzt nicht viele Menschen, die so dann in die Country-Szene oder so eingetaucht sind oder sich so drauf spezialisiert haben, wie du jetzt in dem Fall. Ich meine, du bist heute der absolute Spezialist, wenn man sich mit dir unterhält über Country. Du weißt alles.
Nein, das glaube ich nicht.
Also auf jeden Fall, du hast dich da so spezialisiert. Wie kam es dazu, dass du genau in dieses Country, in diese Richtung dann gegangen bist?
Ja, das ist, das wurde ich manchmal gefragt, ja. Und ich habe es am Anfang schon kurz erwähnt. Das waren sicher am Anfang auch diese deutschen Country-Schlager, Martin Lauer, Eddie Wilson oder Johnny. Und dann eben das Tonbandgerät. Ja. Grundig TK-23 war das, glaube ich. Und da waren Bänder und da war, mein Bruder hat halt solche Musik auch aufgenommen.
Ja.
Und da habe ich das dann auch, Bobby Bear, Johnny Cash, Marty Robbins, das waren so diese ersten, Don Gibson, How Lonesome Me, also es sind lauter El Paso und solche Lieder, die also, springen ihn dann an und die lassen einen bis heute nicht mehr los. Und die kann ich heute noch so hören wie damals, die sind nie abgenudelt. Und es gibt ja auch viele Coverversionen von diesen Songs und wenn diese entsprechend mit Respekt und mit dem entsprechenden Hintergrund dann auch aufgenommen und wiedergegeben werden, da finde ich das auch toll.
Ja.
Und natürlich, dann habe ich in den 70er Jahren, als ich bei Bundeswehr war, da kam dann Kris Kristofferson dazu, da habe ich einen Film gesehen, Cisco Pike, das war einer seiner ersten aus den Anfang der 70er Jahre und da waren auch 4, 5 Songs drin von Kristofferson. Und ja, dann kauft man sich eben eine Platte oder mehrere. Und Kris Kristofferson, den verehre ich also heute noch sehr. Und ich habe ihn also knappes Dutzend Mal wahrscheinlich live erleben dürfen, zuletzt hier in Ulm. Am 4. Juli vor 4, 5 Jahren war das, im Ulmer Zelt. Das war schon eine großartige Sache. Heute geht er nicht mehr auf Tournee. Er ist auch sehr krank geworden, leider.
Was war denn deine erste LP dann? Also CD gab es in
Zeit. Das war keine Country-Musik. Das war CCR. das waren eben meine Heroes in den 60ern oder Ende der 60er. Aber John Fogerty, der ist ja auch sehr der Country-Musik zugetan. Es gibt ja viele Titel von ihm, die auch sehr doch ein bisschen country-lastig sind und die beim Publikum heute noch wahnsinnig gut ankommen.
Mhm. Hast du selber dann auch eine relativ große Musiksammlung inzwischen, oder?
Ja, die hat man zwangsläufig. Man überlegt sich schon, was man mit dieser ganzen Geschichte macht.
Musst du schon anbauen?
Nee, das wollte ich nicht mehr tun, das wollte ich vermeiden. Ich muss eher schauen, dass man eben die Sachen, Langspielplatten und so weiter vielleicht an Leute abgeben kann, die damit eine Freude haben. Ja,
ja. Ja. Das heißt auf jeden Fall, so moderne Sachen wie Streaming oder so, nee, eher nicht in der Country-Szene wahrscheinlich.
Nicht so.
Wahrscheinlich gibt es auch in Bezug, also wenn du die Streaming-Portale anschaust, eher Country nicht so, oder?
Das sind mehr
so.
Ach, es gibt doch, es schon gibt auch. Überall.
Ah, ja, gibt es auch.
Denke ich, ja. Es gibt also, man kann also hier, wenn man im Internet unterwegs ist, Bluegrass-Sendungen, Country-Sendungen aus aller Welt empfangen. Ob Australien, Kanada, USA oder so. Also da ist so viel geboten.
Wenn wir gerade bei internationaler Betrachtung sozusagen sind, der Country ist entstanden in den USA dann, oder? Oder wo ist Country?
Ja gut, ich meine, also die Wurzeln liegen da, aber die Einwanderer aus Schottland, Irland, England, Schweden, Deutschland, Polen zum Beispiel, die haben die Polka nach Texas gebracht. Die haben halt teilweise dann auch ihre Instrumente, die kleinen Instrumente, so Fiddle, Banjo ja. Kam ja später dazu, ist ja ein afrikanisches Instrument eigentlich. Mhm. Und die haben da drüben dann ihre Hausmusik gemacht, Barndances gab es damals, also da hat man sich die Gehöfte auf einem Gehöft getroffen und dann haben wir in der Scheune eben Musik gemacht und dann hat sich die Country-Musik in Appalachen entwickelt, wurde dann von der Oldtime zur Hillbilly-Musik und von der Hillbilly-Musik zur Country-Musik in den 60er Jahren. Hank Williams war der Wegbereiter. Mhm. Er ist ja auch schon vor 70 Jahren, leider im Alter von 29 Jahren, sehr früh verstorben und hat aber der Musikwelt doch ein unwahrscheinliches Arsenal an, ja, an Liedern hinterlassen. Und er hat sehr viele Musiker beeinflusst und beeinflusst sie auch heute noch.
Oh ja, das heißt, die ersten, wann kann man denn sagen, dass die ersten Country-Titel oder die ersten Country quasi geboren ist? Kann man das in etwa aufs Jahrzehnt oder aufs...
Ja, man kann das schon datieren? Aufs Jahr 1927 so ein bisschen, oh ja, mhm, festlegen. Die Bristol Sessions, die hat Alan Lomax, hat es in Bristol, Tennessee, Virginia, das ist ja diese Doppelstadt Bristol, gemacht im August 1927 und hat dort mit Jimmy Rogers und mit der Carter Family Aufnahmen gemacht. Und das sagt man, das war eigentlich der Urknall für die Country-Musik. Und dann kam eben auch die Grand Ole Opry, die entstanden ist, wo also eine der längsten Radiosendungen der Welt, die hier läuft.
Wie sagt man eigentlich, Freunde-Club oder Friends? Oder
sagt Country ihr, Western Friends.
Ja, sagt ihr, er hat es bei Englisch, genau. Heute mit, ja, meinem Studiogast Peter Vorbleski. Und wir haben schon gerade ein klein bisschen über Country gesprochen, über den Club. Wir haben ein klein bisschen über die Szene insgesamt gesprochen. Und was ich natürlich noch gerne wissen wollte, wie viele Menschen seid ihr denn jetzt in dem Country- und Western-Club? Wie viele aktive Vereinsmitglieder habt ihr denn? Wie groß seid ihr?
Ja, die Aktiven, die sind also jetzt nicht so breit gesät. Da muss man dann schon mit 10 bis 15 auskommen noch. Wir sind alle jetzt im bestimmten Alter und älter, also Ü70. Nachwuchs gibt's wenig oder gar nicht. Das ist etwas schwierig, weil wir sind ja ein Verein, der sich quasi für die Musik interessiert. Ja. Und sicherlich wird bei uns auch bei den Veranstaltungen, wenn es eine Country Night ist, getanzt. Und es kann jeder kommen und tanzen, wie er gerade welche Song er hat, ob Line Dance oder Two Step oder einfach normalen Foxtrot. Das ist egal. Und aber für uns wichtig und für mich persönlich ist einfach immer auch, dass man die Musik als solche pflegt und fördert, so gut es geht. Also auch mit einheimischen Künstlern, die wir hier haben in Ulm und Umgebung. Und das ist also eigentlich auch ein Vereinsziel. Und wir haben monatliche Treffen. Da kann man auch als Gast kommen, wer gerne möchte. Das sind gesellige Treffen, manchmal mit Musik, je nachdem. Es gibt gerade in der Corona-Zeit war es so, dass also viele Künstler eigentlich danach gelächzt haben, dass sie einfach ein bisschen Musik machen können vor Publikum. Und dann hat man das im Freien gemacht. Der Hut ist umgegangen und man hat einen schönen Nachmittag gehabt. Und das wollen wir aber auch so gern beibehalten.
Ja. Wie seid ihr denn von der Altersstruktur aufgestellt? Ich habe verstanden, dass also überwiegend die Country-Freunde mehr so im Alter, sagen wir, jenseits der, also nicht mehr 30, sondern 40
oder
so.
Also
überwiegend also.
Wir haben sicher einen Durchschnitt von 65 Jahren oder sowas, vielleicht auch etwas mehr inzwischen. Mhm. Und unser ältestes Mitglied, die Ruth, ist über 90 inzwischen. Die hat letztes Jahr ihren 90. Geburtstag gefeiert. Und die Mitglieder insgesamt sind wir so an die 150, die es noch gibt in ganz Deutschland. Wir haben auch in Frankreich jemanden sitzen, in Paris, der seit vielen Jahren Mitglied ist. Oder auch in der Schweiz, da haben wir auch noch einige Kante-Freunde, die immer wieder gerne zu uns kommen, zu unseren Veranstaltungen, mindestens einmal im Jahr oder auch öfters. Also da sind wir schon sehr erfreut darüber und wir schätzen das auch sehr.
Aber ihr könntet auch gerne junge Leute irgendwo ins Team aufnehmen. Wahrscheinlich das ist auch einfach die nächste Generation, dann vielleicht das, was ihr an Wissen oder an Traditionen irgendwo noch pflegt, auch ein bisschen weitergeführt wird.
Ja, weil klar,
natürlich wenn ein Verein, der irgendwo in der Altersstruktur immer mehr nach hinten rutscht, ist natürlich problematisch in Bezug auf weitergeführt zu werden, wenn alle mal irgendwo dann nimmer können.
Das hast du vollständig richtig erkannt. Und ja, es ist auch schwierig, sagen wir mal, junge Leute dafür zu begeistern. Und ich bin da vielleicht nicht der richtige Mann dafür. Da müsste dann vielleicht jemand in den Verein kommen, der dann die Leute dann dahingehend mitreißt und junge Leute mit reinbringt. Aber wir wir wollen das jetzt nicht irgendwie explizit machen, weil die Leute, die jetzt im Verein sind, die genießen das eigentlich schon, auch diese Veranstaltung, die wir noch organisieren, die sollen auch immer irgendwo Country-Musik vom alten Schlag bringen. Ja. Natürlich auch für die Moderne mit offenen Ohren und Augen für das Moderne, aber es soll immer noch erkennbar sein, dass es sich um Country-Musik handelt.
Gibt es denn vergleichbare Country-Vereine, wie ihr ihn gegründet habt und er Bestand hat auch hier in der Gegend in anderen Orten oder überhaupt in Deutschland, oder seid ihr ziemlich einzigartig?
Nee, es gibt schon mehrere, also auch hier in der Gegend, die Illertal Cowboys in Illertissen, also oder in Illerberg, die sind auch immer noch aktiv mit Hauskonzerten in ihrem Vereinsheim. Dann gibt es in Weichs bei Münden gibt es einen Verein. In Münden selber gibt es, glaube ich, auch noch so Cowboy-Vereine. Also die Geschichte der Vereinigten Staaten eben leben. Aber sonst wird eigentlich Kötz schon immer wieder genannt und das halt bei uns relativ viel los ist oder viel geboten wird. Und ich meine, wir hatten in den 40 Jahren schon eine ganze Menge von Künstlern da, die in der Szene gesehen, Stars waren.
Ja.
Viele davon leben leider nicht mehr. Aber wir hatten Gene Shepherd, Grand Ole Opry Star, sie war zweimal mit der kanadischen Band bei uns zu Gast in den 90er Jahren. Dann also die Tochter von Hank Williams, Chad Williams, zusammen mit Jerry Rivers, der damals bei den Original Drifting Cowboys von Hank Williams gespielt hat. Der ist ein halbes Jahr, nachdem er bei uns war, an Krebs leider verstorben. Es war ein sehr, sehr netter, geselliger Mensch. Und wir suchen natürlich auch, oder wenn sich die Möglichkeit bietet, dann wollen wir natürlich auch Standchen hier nach Kötz oder nach Langenau, je nachdem, wo wir unterkommen, bringen und auch präsentieren. Wir hatten das Glück, im vergangenen November die Krüger Brothers aus North Carolina nach Langenau zu bringen. Und die machen also Bluegrass oder akustische Musik. Ja, manche sagen vom anderen Stern, der Jens Krüger, der komponiert wunderbare Stücke für Banjo und Gitarre und die treten also auch mit einem klassischen Quartett auf und das sind so Dinge, die man auch gerne natürlich macht, um vielleicht auch ein anderes Publikum mal dafür zu gewinnen, weil Country wird manchmal etwas sehr abfällig von manchen bewertet, aber da muss man natürlich auch ein bisschen in diese Musik reinsteigen und nicht bei Truckstop aufhören oder bei Bossos. Das ist jetzt nicht so unser Ding.
Stimmt, wenn du Truckstop sagst, die waren natürlich Ende 70er Jahre sehr bekannt.
Ulm gehört, Cityfest, damals, es war toll. Da haben sie also noch keine deutschen Schlager gemacht und haben richtigen, schönen Country mit Bluegrass gemacht. Und Eberhard Finke habe ich damals in der Donauhalle beim Konzert von Truckstop kennengelernt und dadurch ist also eine sehr lange Freundschaft entstanden.
Ja. Das heißt, ihr habt wirklich zu Bands und zu den einzelnen Plattenlabels vielleicht dann auch irgendwo einen Draht und einen Kontakt. Also ihr seid schon ganz gut in der Szene dann auch wahrscheinlich bekannt. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendeinen Star anschreibt und fragt, kommt ihr nach Deutschland oder umgekehrt, können wir zu euch kommen, dann habt ihr diese Verbindung und könnt durchaus, also funktioniert das. Dann werdet ihr nicht mit großen fragenden Augen angeschaut, nach Motto, wer seid denn ihr, sondern man kennt euch dann in der Szene auch, nehme ich ein, oder?
Ja, bestimmte Leute kennen uns, aber wir kriegen dann meistens den direkten Kontakt von den Musikern, die dann hier anfragen bei uns. Wenn sie eine Tournee planen, dann versuchen die halt verschiedene Orte zu bespielen und dann wird eben angefragt und müssen wir uns einig werden mit Gage und so weiter,
also wie das ausschaut. Also ihr müsst nicht nur aktiv ziehen, sondern es kommen die Leute auch auf euch zu und sagen, wir könnten gerne, wenn ihr uns die Location bietet und die entsprechend.
Und dann haben wir natürlich auch irgendwo einen Stamm an bekannten Adressen und Musikern und Bands, die man natürlich immer wieder gern auch einlädt, wenn man Johnny Cash Memorial macht zum Beispiel. Da gibt's Texas Heat oder Pure Cash, die sehr beliebt sind. Oder wenn man was Singer-Songwriter-mäßig macht, da kann man also auch, da haben wir eben auch mit Mandy Stobel hier in Ulm viele schöne Konzerte gemacht, draußen in Kötz oder auch hier. Und dann gibt's Leute wie Eric Brace und Peter Cooper oder My Darling Clementine aus England. Das sind also, das ist ein Duo, die eben auch wunderschöne Musik machen und die dann auf mich zukommen und dann fragen, du, wir sind da und da unterwegs, gibt's eine Möglichkeit? Und dann muss man das halt ausloten. A, man muss einen Ort finden, wo das reinpasst, und B, man muss sich einig werden, was es kostet, und dann geht man halt in die Werbung und hofft, dass so viele Leute kommen, dass es eben reicht.
Und Location, habt ihr in Kötz auch dann Platz oder irgendwie eine Möglichkeit, oder müsst ihr immer, weil du Langenau erwähnt hast, gegebenenfalls dann Räumlichkeiten in der Umgebung suchen?
In Großkötz selber haben wir halt unsere Sportgaststätte als Clublokal. Da kann man auch kleine Konzerte machen oder im Freien dann am Sportplatz, was sehr schön ist in der Sommerzeit. Dann in Leipheim, das Schützenhaus, da sind wir seit über 20 Jahren schon zu Gast. Ist natürlich für uns ideal, weil hier die Infrastruktur passt. Man kann schnell was aufbauen und auch wieder schnell abbauen. Man muss ja Bühne dekorieren und so weiter. Oder dann eben der Pfleghof in Langenau, wo wir ja auch schon seit 30 Jahren Konzerte machen. Und da gibt es also eben auch einen sehr guten und harmonischen Kontakt. Und da sind wir eigentlich schon sehr dankbar dafür.
Seid ihr auch schon mit Konzerten in Ulm dann irgendwo präsent gewesen? Oder ist das dann mehr wirklich in
der Umgebung
von Ulm? Oder
ja, eigentlich im Roxy waren wir mal mit Roxy, Barry and Holly Tashian vor vielen Jahren. 2015 war das, das war nett. Aber Ulm ist schon ein bisschen ein schweres Pflaster zu bespielen, was Kantermusik betrifft. Das haben wir also in vielen kleinen Konzerten, die wir in Neu-Ulm gemacht haben, im Danis Bistro, da ist es also dann schon so, dass dann relativ wenig Leute sich dafür interessieren.
Insgesamt habt ihr ein bisschen einen Überblick, wie jetzt sag mal, die Popularität von Country sich entwickelt hat? Ist das jetzt in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich geblieben? Ist das gewachsen, auch vielleicht dank eurer Präsenz, eurer Konzerte und so, eurer Radioshows, oder eher zurückgegangen? Oder wie schätzt du das eigentlich
ein? Also das kann ich jetzt schwer einschätzen, aber ich denke, diese Musik ist immer noch eine Nischenmusik, also nicht der große Renner wie in den USA, vielleicht wie in England oder Irland oder so. Es gibt schon auch dann immer wieder Tourneen von bekannten Künstlern, also mir vielleicht weniger bekannt, aber aus der modernen Szene, da bin ich leider, muss ich ehrlich zugeben, nicht so sehr involviert. Aber, oder es kommen dann bekannte Namen wie Kevin Costner oder Johnny Depp mit irgendwelchen anderen Künstlern auf Tournee. Da springen die Leute natürlich schon hin und machen die Bude voll.
Ja. Also ich muss sagen, ich kenne Kanu jetzt mehr hier aus eurer Sendung. Ich glaube, im Öffentlich-Rechtlichen oder in anderen läuft Country eher auch seltener, oder?
Also das
hier,
es gibt schon ein paar.
Gibt Sendungen die gespielt werden.
SWR, glaube ich, haben eine Country-Sendung mittwochs, ja.
Ach doch.
Und es gibt auch natürlich viele Online-Sendungen im Internet, haben wir ja schon erwähnt. Also da gibt es auch einen deutschen Sender in Berlin, Kantermusik 24, die machen halt 24 Stunden am Tag die Kantermusik. Also die Fans, die sind da schon ganz gut aufgehoben, glaube ich, wer sich dafür interessiert. Und ich kriege auch manchmal ein E-Mail, wo dann ein Tipp kommt, du, da läuft dieses und jenes. Und das finde ich auch immer ganz schön.
Und wir haben schon über den Verein ein klein bisschen gesprochen. Ich habe schon das ein oder andere ja auch erfahren an Neuem. Und vor allem ja auch in der Pause kann ich sagen, ganz, ganz viel über Country-Musik wieder dazugelernt, weil unser Gast wirklich sich da super auskennt und an der Stelle ja einfach Country auch lebt. Jetzt eine Frage. Ich glaube, auch auf Fotos gesehen zu haben, Peter, dass ihr hin und wieder auch Reisen gemeinsam mit dem Verein unternehmt. Also zum einen ihr organisiert in Kötz oder in Langenau oder sagen wir in der Ulmer Umgebung hin und wieder Konzerte. Aber ich glaube, ihr fliegt dann auch, wenn es irgendwo entsprechende Auftritte oder was gibt, auch mal in die USA oder entsprechend.
Ja gut, ich meine, dass wir zum Konzerten in die USA fliegen, das funktioniert leider nicht. Weil
ich meine, ich hätte schon Bilder gesehen.
Es gibt Leute, die sowas machen, das ist klar. Nee. Ja. Aber vor ja, in 2005, also bald 20 Jahre, haben wir erstmals eine Reise organisiert nach Tennessee. Es ging nach Nashville und dann nach Tupelo, wo Elvis geboren wurde, und rüber nach Memphis und wieder zurück nach Nashville. Das war unsere erste kleine Reise, und dann haben wir alle 2 Jahre so eine Reise zusammen organisiert mit einem deutschen Reiseunternehmen. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Letztes Jahr waren wir Way Out West. Das war dann mehr keine Musikreise, sondern ja, Sightseeing-Tour durch 6 Nationalparks, Utah, Colorado, New Mexico und Arizona standen auf dem Programm, und es waren knapp 30 Leute, die zusammengekommen sind. Es war eine tolle Reisegruppe. Und die kamen von Rostock bis ja, runter nach südlich, ja, südlich von Ulm, Herbertingen, dass ich es richtig sage. Ja, doch. Ja, es war schön. Und ja, gut, das haben wir jetzt insgesamt 9 Mal habe ich das gemacht. Einmal war ich so mit dabei in Nashville bei so einem Festival, der CMA. Aber das ist sehr modern angelegt alles. War aber interessant, sowas auch mal zu sehen. Ja. Und dann haben wir auch noch so hin und wieder Reisen nach Irland organisiert oder Schottland im vergangenen Jahr. Aber das war einfach mehr, ja, um Land und Leute kennenzulernen, nicht so musikalisch, nicht jetzt irgendwo ausgerichtet auf das jeweilige Land.
Wir haben schon eigentlich implizit ein bisschen über die lange Phase gesprochen und auch über einige Punkte. Mal explizit gefragt, ihr seid jetzt gute 40 Jahre alt. Was waren denn so in den 40 Jahren in deiner Erinnerung so die großen Highlights? Was waren so die herausragenden, ja, vielleicht Veranstaltungen und so die Highlights, auch vielleicht deine Lieblingsgäste irgendwie, wenn man das so sagen kann? Also wenn man mal die 40 Jahre passé oder einfach reflektieren, zurückblicken, was sind denn so die Punkte, die wir unbedingt mal nennen müssen, was ihr...
Ja, Emilio Harris hatten wir ja schon gespielt mit dem Nashram, ja. Das war natürlich das Highlight, ist schon 30 Jahre her. Emilio ist immer noch aktiv, und natürlich unsere ganzen Festivals, die wir auf die Beine gestellt haben, angefangen 1984 am Sportplatz in Kötz, da waren wir 5 Jahre lang im Zelt, dann ging's für 6 Jahre lang in Reithalle in Deffingen bei Günzburg. Das war etwas größer, da waren also wirklich dann am Wochenende 2.000, 3.000 Besucher da.
Oh ja, das
mit
ist schon
Bands
eine
aus den USA,
Zahl.
Schottland, ja. Kanada, England, Schweiz. Ach, ein Riesending. Also es ist 30 Jahre lang gelaufen. Wir sind dann auch wieder zurück nach Kötz gewechselt, an den Sportplatz und dann in die Günzhalle. Und insgesamt waren das 30 Festivals mit rund 200 Bands. Und über 1.000 Musikern auf der Bühne. Also das war auch immer eine sehr, da braucht man viel Man- und Women-Power. Also auch die Damen waren sehr gefragt, wenn man selber Küche gemacht hat und so. Und es war einfach viel, da waren viele Leute aktiv. Und es war auch eine ganz andere Zeit, wie es jetzt heute ist. Heute wird es eben schwieriger, weil wir alle eben diese 40 Jahre älter sind.
Ja.
Und dann fällt es nicht mehr so leicht. Ja, sonstige Höhepunkte sicherlich. Ein Konzert, das möchte ich nie missen. Das war am 7. November 1991, glaube ich. Das war Katie und Hugh Moffat aus Texas stammen sie und sind Singer-Songwriter. Die haben im Landgasthof im Rössle in Leinheim gespielt. Da war dann später auch Charlie Lewin, auch eine Legende, zu Gast, oder Doyle Lawson in Quicksilver und viele andere. Und sehr beeindruckt hat mich auch immer wieder, wenn Peter Cooper und Eric Brace bei uns waren. Die haben wunderbare Konzerte abgeliefert, nur das Publikum war hier wirklich schon handverlesen. Also da erreicht man leider nicht das Publikum, was die Leute eigentlich verdienen. Weil die unwahrscheinlich gute Künstler sind und oder waren. Peter Cooper ist leider im vergangenen Jahr im Alter von nur 52 Jahren an einer Kopfverletzung verstorben, und er kommt nicht mehr zurück. Das ist sehr schade. Er war auch ein sehr hoch angesehener Musikjournalist in Nashville, war dort an der Country Music Hall of Fame tätig, und das war eine schöne Freundschaft, die hier leider, ja, zu Ende gegangen ist.
Ja.
Aber wir versuchen auch hierzulande eben Künstler zu fördern, wie Sacred Sounds of Grass. Die haben wir jetzt eingeladen zum Benefizkonzert. Und da geht ein Wunschtraum von mir noch in Erfüllung nach 40 Jahren, mal in meinem Heimatort in Wettenhausen, im schönen Krammeltal. Da waren die im Kloster Wettenhausen gastieren, Bluegrass im Kloster, für das Kloster und alles, was da reinkommt an Spenden. Da gibt's nicht mal einen Eintritt, da wird gespendet und es soll dann zu 100% dem Kloster zur Verfügung gestellt werden. Da wird sehr viel umgebaut und die Schwestern können das also sicher gut gebrauchen.
Ja, das heißt, wenn du sagst, dann kommt eine deutsche Band, also wenn man jetzt mal so einfach die ganzen, du zum Beispiel deinen CD-Schrank durchschaust oder einfach mal die ganzen Bands, die vielleicht bedeuten sind im Country-Bereich, gibt's schon, als Truckstop kennt man, die kenne ich ja, auch, gibt's ja. Dann schon in Deutschland auch eine erhebliche Anzahl oder große Anzahl von Bands, die auch wirklich dann Bedeutung haben? Also wenn man jetzt mal im Rockbereich schaut, fällt einem die Scorpions gleich irgendwo ein. Wenn wir jetzt in den Country-Bereich schaut, mir fallen halt nur Truckstop ein. Ich wüsste jetzt auch eigentlich nichts. Gibt's also in Deutschland schon auch ein paar internationale große Country-Stars oder?
Ah, das,
oder das nicht so?
Kann man jetzt nicht so. Es gab sicherlich welche. Wenn ich jetzt an Hermann Lammersmeier denke, der ist, kommt aus dem Emsland mit seinen Emsland Hillbillies. Die gibt's auch schon weit über 40 Jahre. Und der macht natürlich wunderbare Studioproduktionen in den USA und bringt Leute zum Mitsingen wie Willie Nelson oder Norma Jean und andere. Und macht also wirklich hervorragende Produktionen, macht auch Radio.
Aha.
Er mit seinen Emsland Hillbillies, das war schon eine Nummer wie Truckstop.
Und
der hat schon vorher deutsche Texte gemacht und auch ganz nett und lustig. Ist ein toller Typ, der Hermann. Dann, ja, gab's in den 80er, 90er Jahren gab's Shady Mix, eine Band aus München mit Künstlern. Also es war so ein Mix, einen richtigen Mix mit Amerikanern und Deutschen, die sehr bekannt waren über Deutschland hinaus und sehr beliebt.
Ja.
Und ja, heute ist natürlich etwas schwieriger. Es gibt schon einige Bands, die gerade für die Line-Dance-Szene wichtig sind, denke ich. Aber die sind halt überall lokal verteilt. Da gibt's also jetzt keine Überband in Deutschland, denke ich mal. Mhm. Die bekanntesten werden jetzt wohl Bosshaus sein.
Bosshaus, ja, doch, ja, die kennt man. Ja,
die kennt man, aber...
Schon bekannt, ja. Würde ich mal sagen, schon...
Ja, wir versuchen natürlich hier auch immer wieder was auf die Beine zu stellen. Und auch der Friedrich Hoog zum Beispiel in Hechingen, da macht er seit 25 Jahren die Bluegrass und Country Night anlässlich des St. Patrick's Days. Und diese findet heuer wieder am 22. April statt. Da ist eine Bluegrass-Band dabei und eine Country-Band mit Daniel T. Coates und seiner Band. Das ist so auch eine der führenden deutschen Country-Bands, kann man sagen.
Ja, wenn du gerade ansprichst, ist ein Ehing dann auch noch ein eigener Verein? Also
nein,
da, wo der Friedrich
nein,
tätig
nein.
ist? Nein, der Friedrich
nein,
ist bei dir hat, auch mit dem Verein.
Ja, 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 ja. Und er hat es dann über die Jahre hinweg bei der VHS immer in die Hände genommen, hat es, der hat freie Hand bei den Künstlern und so weiter.
Ja.
Und es hat sich über Jahre hinweg immer mehr gesteigert und jetzt schauen wir mal, wie das nach Corona ist, ob das dann so erhalten bleibt, dass die Halle wieder schön voll wird.
22. April auf jeden Fall. Und wenn er es wissen möchte, der darf dann entweder bei euch auf die Website gucken oder einfach mit dir Kontakt.
Ja, ja, da geht man am besten auf Selfix und kann dort die Tickets, die sehr preiswert sind, ordern.
Mhm. Schön. Ich denke, wir haben 45, wir spielen nochmal einen Titel. Und das ist genau, glaube ich, aus der Veranstaltung.
Ja, da können wir dann vielleicht noch einen Hinweis geben auf unser kleines Bluegrass-Festival, das wir eigentlich seit 2009 im Kulturgewächshaus Birkenried. Das ist so eine Kulturoase mitten in der Pampa. Aber wer das kennt, der kommt immer wieder gern dorthin, weil es einfach was ganz Besonderes ist. Es ist eine heimelige Atmosphäre. Und früher konnte man also bis 150 Leute dort reinlassen. Jetzt können wir nicht mehr ganz so viel reinlassen. Das ist alles ein bisschen beschränkt. Aber 120 sollten möglich sein. Und wer da dabei sein möchte, das ist vom 8. bis 10. September. Und da spielen am Freitagabend die Bunch of Grass. Die sind hier auch aus der Umgebung. Die Musiker aus dem Süden, aus Nürnberg und aus dem Norden. Und einer der Musiker, der Steffen, der spielt auch in einer Band, die sich nennt Bluegrass Cash. Und diese Band hat mir heute Mittag ist die Langspielplatte bei mir eingegangen.
Ist da alles für die Plattform?
Und die ist, ja, die ist jungfräulich, also die ist noch nicht gespielt. Das ist jetzt der erste Titel, den wir hier spielen. Den nächsten werde ich dann am 30. Januar in meiner Country Time vielleicht spielen. Die Gruppe Bluegrass Cash, und die machen also eben die Musik von Johnny Cash im Bluegrass-Stil.
Ich sag's nochmal, wer also ihn öfter mal abends hören möchte, alle 14 Tage, glaube ich, ist es noch.
Nein, alle vier Wochen.
Alle vier Wochen ist es,
aber
genau.
Aber im Wechsel mit dem
20
Friedrich.
20 bis 22 Uhr, ja. Und sonst Friedrich Hoog immer 20 bis 22 Uhr immer.
Genau.
Meine, alles am Stück mit Country. Und dann habt ihr noch die Country Night ab und zu. Das heißt, macht auch der Friedrich.
Der Friedrich macht die Amerikaner jeden Sonntag, Nacht um Mitternacht, ja, bis 3 Uhr am Morgen. Und dann die Sondersendungen zwischen den Jahren. Das macht auch viel Spaß mit Oldies oder Blues. Oder eben was Spezielles, das dieses Jahr haben wir, oder letztes Jahr habe ich dann noch Country Rock, ein bisschen die Geschichte, die Frühgeschichte des Country Rock.
Ja.
Und das ist ja auch, das sind so viele Verbindungen von Country Musik zu Blues, zu Rock'n'Roll. Das ist
genau,
unglaublich.
Das war der Punkt, also, den ich gerade gesagt habe, versuchen wir doch mal vielleicht ein bisschen einzugrenzen. Der Country hat also Schnittstellen zum Blues, zum Rock'n'Roll, zum Rock wahrscheinlich. Ich habe vorher Skiffle angesprochen, weil ich das selber nicht
kenne. Skiffle kann man auf jeden Fall auch.
Vielleicht ein bisschen Pop sogar auch. Exile habe ich vor der Pause dich gefragt.
Ja, gut, in den USA wird das alles nicht so puristisch gesehen, wie es vielleicht ich sehe manchmal. Ich bin also ein alter Hank Williams-Fan oder Merle Haggard und ein paar Goins, solche Dinge. Aber da drüben, ja, Exile war ja eine Popgruppe, und die war dann in den 80er Jahren auch sehr bekannt in der Country-Szene. So wie Alabama und Diamond Rio und wie sie alle geheißen haben. Diese modernen Bands. Heute sind sie teilweise schon Klassiker wieder.
Wenn man jetzt mal ein bisschen fragt, die typischen Elemente, was muss eine Musik haben, um eines Country zu sein? Ich meine, wenn man sie hört, man hört immer so ein Banjo, ist es immer so ein bisschen so. Also was sind die typischen Elemente, dass du sagst, das ist für mich jetzt ein Country-behafteter Titel, oder ist, also wenn es so, weißt du, so ein Zwischending ist, wo vielleicht verschiedene Einflüsse geltend gemacht werden oder drin sind, also was genau sind die Elemente, wo man dann sagen kann, ab hier ist es Country, oder ist zumindest eine Mischform, die überwiegend Country ist. Also
ja,
was
gut,
muss man, das ist da wieder, ja, was sind die Elemente, die denn den Country ausmachen?
Das Banjo, das ist ja eigentlich ein Instrument, das sehr stark in der Bluegrass-Musik zur Geltung kommt. Und Bluegrass hat sich ja eigentlich aus der Country-Musik oder aus der Oldtime-Musik entwickelt. Das hat Bill Monroe in den 40er Jahren in Kentucky eben gilt als Gründer. Und diese Besetzung ist dann oft mit Mandoline, Banjo, Fiddle, manchmal ein Dobro dabei, ein Kontrabass und eine Gitarre. Und dann mehrstimmiger Satzgesang. Oft auch der High Lonesome Sound, also.
Ja. Aber zum Beispiel und nie irgendwas Elektronisches, glaube ich, oder?
Nichts, nee, das ist rein akustische Musik.
Rein akustische Musik, und,
also da war ja auch, früher war da auch ein Schlagzeug schon verpönt, das dürfte da nicht dabei sein, oder eine E-Gitarre, nee. Haben dann aber dann manche Bands auch gemacht, Jim and Jesse zum Beispiel später, oder die Osborne Brothers. Klang aber auch gut. Und dann kam eben der Hank Williams mit seiner Band, mit den Drifting Cowboys. Ich meine, Schlagzeug, Pedal Steel Guitar oder Steel Guitar, je nachdem, eine Fiddle dabei, ja, Gitarren, Bass, und das war's dann. Und dann gut groovender Honky Tonk Sound, das macht schon viel aus bei Country Musik.
Hat es denn wesentliche Veränderungen über die Jahre und Jahrzehnten auch gegeben? Dass man, ich meine, zum Beispiel, wenn ich irgendwo Pop anschaue oder was, da gibt es immer Epochen. Zum Beispiel 40 Jahre zurück gab es jetzt in der Pop, in der deutschen Pop-Szene die neue deutsche Welle. Im Augenblick kann man mehr so ein Hip-Hop und Rap und irgendeine solche Welle. In den 70er Jahren hatten wir eine Disco-Welle und dann hatten wir mal in den 70er Jahren sehr ausgeprägte Schlager und Powerflower irgendwie so in die Richtung Welle.
Das gab es alles.
Und Country ist aber im Prinzip immer
nein,
gleich geblieben.
Nein,
gibt's da
kann
auch
man nicht
Trends,
sagen.
Trends,
Vermannen Country, wenn ich nach Hank Williams alles keine Country-Musik mehr, aber das sind wenige, die das sicherlich so behaupten, aber es kam dann in den 60er Jahren der Nashville Sound, geprägt von, oder erfunden, weiß es nicht. Jerry Atkins war da einer der Protagonisten, der hat da sehr viel produziert mit Jim Reeves und Patsy Cline und Loretta Lynn und wie sie alle heißen, oder hießen. Und dann kam in den 70er Jahren natürlich die Outlaw-Bewegung in Austin, Texas. Da kamen die Outlaws, die sind eben weg von Nashville, weil das ihnen zu eintönig und zu poppig und modern war und haben dort ihre eigene Szene gemacht. Da kamen eben dann auch diese wichtigen Singer-Songwriter wie Townes Van Zandt, Steve Young, Richard Dobson, Steve Earle und Rodney Crowell. Und die haben da ihre eigene Szene gemacht. Und ja, Austin ist heute noch ein Schmelztiegel für die verschiedensten Arten von Musik. Und wenn man da mal auf ein Festival geht, wir waren mal auf dem Old Settlers Festival bei Austin, da hörst du von Los Lobos bis Peter Rowan. Und da ist alles geboten. Und da gibt's auch keine musikalischen Grenzen oder Schranken. Mhm. Das ist toll, sowas zu erleben. Du nimmst du deinen Campingstuhl mit und dann setzt du dich hin und genießt und nimmst deinen Campingstuhl weiter zur nächsten Bühne. Und das sind tolle Sachen. Also.
Ein Punkt, den ich gerade zu der Schnittstelle zu anderen Richtungen gefragt habe, mir ist eingefallen, wo ich gerade nach der Elektronik gefragt habe. Es gab natürlich in den 2000er, das war im Jahr 2000, die Band Rednecks, die auch sehr erfolgreich war, popmäßig, und der war auch stark Country-Elemente drin. Spirit of the Hawk war zum Beispiel so ein Titel. Und Cotton Eye Joe, das ist natürlich sehr stark auch kommerziell gewesen. Ja. Aber das sind ja auch sehr stark eigentlich mit Country-Elementen besetzt, eine schwedische Popband,
die was kann. Aber dazu kann ich gar nichts sagen. Ja. Das geht mir nicht bei mir nicht rein.
Ja.
Aber mir ist es bekannt, aber also, okay, ich würd sowas nicht groß weiterverfolgen.
Ja, also weil da hat tatsächlich dann auch außer den Instrumenten, die wir angesprochen haben, da habe ich ein bisschen Elektronik drin und ein bisschen Dance irgendwie und alles. Also es war auf jeden Fall was
ausgewählt. Ja, die Leute haben das natürlich, da gibt es genügend Leute, die sowas mögen. Ja. Ich meine, wo der Country Rock in die Country Music gekommen ist, so Ende der 60er Jahre mit den Birds, mit Gram Parsons, da kamen ja auch dann die Eagles, da kamen Poco, die Marshall Tucker Band und so weiter. Das war dann auch insofern Country Rock, aber nicht so, dass da der Rock überwogen hat, sondern die Country-Seite. Mhm. Und wenn man sowas sich mal zu Gemüte führt und sich sowas anhört, Fire on the Mountain von der Marshall Tucker Band mit Querflöte oder so, das sind dann wirklich spezielle Dinge, die und über sowas findet man dann vielleicht mehr Eingang in die Szene, als wie über eine Musik, die heutzutage abgeliefert wird aus Nashville. Mhm. Die ist dann meistens schon sehr Pop und Rock geschwängert und hat mit Country-Musik manchmal fast nichts mehr zu tun.
Ja.
Das ist meine persönliche Meinung.
Ja. Eine Frage, die ich zwar beantworten könnte, weil wir es vor der Sendung angesprochen haben, aber die Hörer sich vielleicht auch fragen, ob du selber nämlich auch vielleicht Musik machst. Spielst du selber jetzt auch ein Instrument? Oder?
Nur Darmflöte.
Also
nein, ich hab's mal mit Gitarre probiert, aber mir liegt halt vielleicht mehr das Organisieren, so kleinere Konzerte, größere Konzerte, Festivals und so weiter. Ich war nie alleine. Ich habe immer Leute um mich gehabt, die mich hier unterstützt haben. Und ohne das ging es gar nicht. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist jeder Verein irgendwo tot. Wenn kein Engagement von den Leuten mehr da ist und keine Aktivitäten aus dem Verein selber raus.
Ja.
Und solange ich die Leute habe und die dann sagen, du, wenn du mich brauchst, bin ich da und helf mit, dann kann man was bewegen. Sonst geht leider nichts. Und das ist.
Gibt es denn für die nächsten Jahre noch irgendwelche großen Visionen, Ideen, Wünsche, die du hast? Also zum Beispiel, was weiß ich, dass ihr irgendwo eine eigene Konzerthalle oder irgendwas oder vielleicht auch in Ulm eine Location beziehen wollt?
Ja, gut.
Was sind jetzt so deine Visionen? Wo ist der Country and Western Friends Club dann, was weiß ich, in 5 Jahren?
Wenn sich in Ulm was anbietet und jemand sagt, du, kommst doch mal zu uns und organisiert bei uns in Ulm was, dann muss man sich das anschauen. Man kann es jetzt nicht von der Hand weisen. Es muss halt immer die Chemie zwischen stimmen irgendwo. Für mich geht jetzt in diesem Jahr hoffentlich der Traum in Erfüllung. Vor 2 Jahren haben wir es dann wegen Corona verschieben müssen, dass die Sacred Sounds of Grass am 8. Juli im Kloster Weddenhausen im ehrwürdigen Kalisersaal ein Benefizkonzert mit Bluegrass-Gospel-Musik bieten. Und da wäre es natürlich toll, wenn der Saal voll wird und wenn dann viel Benefizzweck übrig bleibt.
Das heißt, die Vorbereitungen dafür laufen dann
schon? Die laufen schon, ja. Die sind angelaufen mit Flyer und so weiter. Und ja,
Und sowas, zum Beispiel Flyer und alles, das wirklich Organisation, das ist alles komplett bei dir in der Hand dann, also.
Ja, das meiste doch, ja. Aber ich habe jemand, einen schönen Gruß an Jochen nach Senden, der mir immer sehr behilflich ist, bei der Gestaltung von Plakaten und Flyern. Und ja, das sind so die Kleinigkeiten, die einem dann ein bisschen mehr Zeit geben und, ja, solche Unterstützung braucht man halt.
Mhm. Man kann aber sagen, Country ist dein Leben und Country ist letztendlich das, was wahrscheinlich überwiegend auch deine Tages irgendwo einfach deinen Tag füllt, oder?
Schon. Ja, sagen wir Musik. Musik könnte, ja, könnte man sagen, weil es ist nicht nur Country, ich mag eben auch einfach gute Musik und authentische Musik, dann passt's.
Mhm. Schön, man hört dich wieder, du hast gesagt, sag kurz im Radio.
Ja, am Montag, den 30. Januar um 20 Uhr.
Gut, dann dürfen alle gerne einschalten, die sich dafür interessieren. Und dann sind wir mit der Plattform auch schon wieder durch. Peter, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute da warst. Wir eine Stunde mal über Country und Country-Musik sprechen konnten. Mein Name ist Michael Trost und du warst, sag mal kurz
den Namen. Peter Wroblewski, der sich sehr herzlich für die Einladung bedankt.
Herzlich, herzlich, Michael Trost, herzlich, herzlich bedankt, dass du da warst. Wir sagen Tschüss, macht's gut und bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.